5 Verse vorlesen, die sozusagen den eigentlichen Predigttext darstellen heute. Und ihr könnt es gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder vielleicht liegt auch noch im Nebenraum oder so welche aus. Also wer mitlesen möchte, darf das gerne tun. Matthäus 12, die Verse 38 bis 42. Matthäus 12, 38 bis 42. Also ich lese das nach Luther, aber wenn ihr eine andere Übersetzung habt, ist, denke ich, genauso gut verständlich. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, also zu Jesus, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ja, heute geht es um diesen Bibeltext und über den bin ich schon öfter gestolpert beim Bibellesen. Und ich finde den deshalb so interessant, weil Jesus darin das Wesentliche an seiner Zeit auf der Erde einfach so klar auf den Punkt bringt und weil er seine wesentliche Aussage auf so einen griffigen Ausdruck bringt, den man sich einfach so gut merken kann. Es geht um das Zeichen des Jona. Woanders heißt es um das Zeichen, das am Propheten Jona geschah oder wie auch immer. Aber ich finde diesen Ausdruck, das Zeichen des Jona, einfach so gut zu merken, so einprägsam. Aber bevor ich genauer darauf eingehe, was das genau bedeutet, möchte ich zunächst mal ein paar Anmerkungen zum Zusammenhang machen, also zum Hintergrund, vor dem diese Situation, die wir gerade gelesen haben, spielt. In Matthäus 11, also und 12, in den Abschnitten davor also, wird davon berichtet, wie die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kommen und ihn fragen. Das steht in Matthäus 11, Vers 2 bis 6, wenn ihr wollt, könnt ihr das mitlesen. Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und hörte dort von den Taten Jesu. Er schickte seine Jünger mit der Frage zu Jesus, bist du wirklich der Retter, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet und sagt ihm, glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Matthäus 11, Vers 2 bis 6. Naja, und dann nach dieser Begebenheit, nachdem die dann wieder zurückgegangen sind zu Johannes dem Täufer, dann kommt noch so eine Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern über den Sabbat, da die Jünger von Jesus am Sabbat Ähren ausgerupft hatten und gegessen hatten und Jesus hatte dann noch einen Menschen am Sabbat geheilt und die Pharisäer, die hat das... Ja, die waren da wütend und die haben dann beschlossen, Jesus zu töten. Das ist schon ein starkes Stück. Und danach kommt dann die Begebenheit, dass Jesus viele Kranke heilte und auch einen von einem Dämon besessenen. Und dann werfen ihm die Pharisäer vor, dass er selbst mit dem Teufel im Bund ist. Und es ist einfach total offensichtlich, dass die Pharisäer einfach ja, Jesus vorführen wollen. Die wollen ihn einfach öffentlich vorführen und vor diesem Hintergrund ist auch das zu verstehen mit dem Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Denn, dass da jemand generell um ein Wunder bittet, das verurteilt Jesus ja nicht. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt sogar den Jüngern am Ende seines Wirkens auf dieser Erde, die Glaubenden werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Ja, und dann kommt dann noch so eine Aufzählung, was da noch alles abgeht. Und das ist ja nicht ohne. Also ist nicht so, dass Glaube und Wunder gar nicht zusammengeht. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach so, dass ich mich gefragt habe, warum Jesus der Bitte der Pharisäer hier nicht nachkommt. Wenn er doch davor Kranke geheilt hat und Tote auferweckt, warum macht er das nicht nochmal? Einfach nochmal einen draufsetzen. Nein, das macht er nicht. Und warum nicht? Weil er ihre wahre Motivation sieht. Und weil er sich nicht vor ihren Karren spannen lassen möchte. Jesus möchte die Pharisäer und die Schriftgelehrten, es sind nicht alles, sind einige von ihnen, wird berichtet, aber er möchte sie einfach darauf hinweisen, was beim Glauben wirklich zählt, nämlich das persönliche Vertrauen und die vertrauensvolle Hingabe an Gott und nicht, dass da jemand sich selbst groß macht und eine lange Liste von Wundern vorzuweisen hat. Jesus stellt die Pharisäer bloß. Er zeigt ihnen auf, wie irrsinnig ihre Aufforderung ist. Hey, da waren gerade erst vor wenigen Tagen viele Kranke geheilt worden. Da waren Tote auferstanden. Da waren Besessene geheilt worden. Ja, und dann kommt da jemand und sagt, komm, tu ein Wunder auf unseren Befehl. Mach doch mal auf Knopfdruck, was wir dir sagen, und beweis uns deine Vollmacht. Es ist ungefähr so, wie wenn ein Fußballverein gerade die Champions League gewonnen hat und dann kommt da ein Verein aus der Kreisklasse und sagt, komm, wir treten mal gegeneinander an, damit wir sehen können, ob ihr auch gut Fußball spielen könnt. Da sagt doch jeder, Mensch, ihr merkt doch die Einschläge nicht mehr. Naja, und wie reagiert Jesus jetzt auf diesen persönlichen Angriff? Er stellt die Pharisäer bloß vor dem versammelten Volk. Macht er das aus Rache für die persönliche Beleidigung? Nein. Sondern er möchte dem Volk zeigen, was das für eine ungeheuerliche Aussage da gerade war. Wie unlogisch. Da hatten die hunderte von Zeichen gesehen und sagen, ach komm, gib noch einen drauf. Jesus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er versucht auch nicht höflich zu sein. Ich lese den Predigttext noch einmal in der Übersetzung Hoffnung für alle. Da heißt es, diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden. Ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Und nun erkläre ich, möchte ich darauf eingehen, was genau mit diesem Zeichen des Jona gemeint ist. Damit ist die Ähnlichkeit von Jesu Leben mit dem von Jona gemeint. Oder anders ausgedrückt, dass Jona schon ein Vorbild für Jesus war. Nun, woran denken wir zuerst, wenn wir an Jona denken? Macht mal so ein paar spontane Assoziationen. Jona, was verbindet ihr mit Jona? Fisch, genau, das war der mit dem Fisch. Weglaufen, das war der abhauen wollte vor Gott. Wie bitte? Feigenbaum, also ja, diese Pflanze da am Ende, genau. Ja, war ein Rizinus, ja genau. Einverstanden, gut aufgepasst. Ninive, der wollte da nicht hin. Also es ist irgendwie auffällig, wenn wir an Jona denken, also zumindest geht mir das so, dann denken wir zuerst, das war doch der vor Gott weglaufen wollte. Das war doch dieser Versager, der nicht nach Ninive gehen wollte und den Gott erst über Bord gehen lassen musste, bevor er dann seinem Auftrag nachgekommen ist. Aber alle diese Fehler, also diese ziemlich bekannten und nachlesbaren Fehler Jonas, auf die bezieht Jesus sich hier nicht. Da redet er gar nicht von, sondern er nimmt Jona als Vorbild. Weil er sich darauf bezieht, was danach kam. Nämlich, dass Jona nach Ninive ging und zur Umkehr rief. Aber zunächst mal war er ja auf dem Schiff und versuchte vor Gott abzuhauen. Und das Schiff droht unterzugehen, weil da ein Riesensturm ist. Und die Schiffsmannschaft kämpft um ihr Leben. Und dann wirft sie das Los darüber, wer für das Unglück verantwortlich ist. Es fällt auf Jona. Und die Schiffsleute, die flehen zu Gott. Gott, bitte bestraf uns nicht. Und sie werfen Jona über Bord. Und dann legt sich der Sturm und sie werden alle mit einer großen Ehrfurcht erfüllt. Auch das ist schon wieder eine Parallele zu Jesus, dass da nämlich einer für alle anderen stirbt, damit sie gerettet werden. Also auch da, wo wir eigentlich sehen, dass Jona eigentlich denken, dass das ein totales Eingeständnis des Scheiterns ist, auch das ist schon in gewisser Weise zumindest ein Vorbild für Jesus. Wir können gerettet werden, weil da einer war, der für uns in den Tod ging. Jesus. Naja, und das, was dann Jesus vor allem den Pharisäern hier aber zeigt, diese Parallele, das ist sozusagen das eigentliche Zeichen des Jona. Das ist das mit dem Fisch, wie schon gesagt. Das mit den 3 Tagen und 3 Nächten, die Jona im Bauch des Fisches verbrachte. Also, wenn wir mal wieder jemanden mit einem Fisch auf dem Auto sehen, das Zeichen des Jona, ne? Jesus sagt, den Beweis werden sie bekommen. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Genau wie Jona nach 3 Tagen wieder das Tageslicht sah, Nachdem ihn der große Fisch verschluckt hatte und wieder ausgespuckt hatte, blieb auch Jesus nicht im Grab, wie das alle vermutet hatten. Es hatte nach einer riesigen Niederlage ausgesehen. Der selbsternannte König der Juden war hingerichtet worden. Und als er am Kreuz gehangen hatte, hatten viele gespottet: Komm doch runter vom Kreuz! Irgendwie erinnert das doch wieder stark an: Hey, wir wollen ein Zeichen von dir sehen, oder? Ist doch genau das Gleiche. Meint letztendlich genau das Gleiche. Komm, beweis uns, dass du Gott bist, indem du tolle Taten tust, indem du dir selber hilfst, indem du anderen hilfst. Kommt jetzt noch einen drauf. Es sieht wirklich so aus, als ob es immer wieder die wiederkehrende Begebenheit ist. Beweise doch, dass du Gottes Sohn bist, dann glauben wir dir. Das sagen viele. Und das sagen viele mit einem hämischen oder zumindest arg distanzierten Tonfall. Und es steckt der Anspruch dahinter, selbst darüber zu urteilen, ab wann der Beweis gültig ist und wann nicht. Und das ist genau die Argumentation wie bei den Pharisäern. Jesus hatte zuvor die Dämonen ausgetrieben und sie hatten es nicht wahrhaben wollen, dass er das aus Gottes Vollmacht getan hat. So nach dem Motto: Das kann doch nicht wahr sein, was nicht wahr sein darf. Und solchen Aussagen erteilt Jesus eine klare Absage. Also vielleicht ist es mit den Pharisäern mit jemandem vergleichbar, der finanziell überschuldet ist. Irgendwann wirft er die Rechnungen und Mahnungen einfach direkt ins Altpapier, ohne reinzuschauen. Einfach weil es so eine harte Wahrheit ist oder weil er keinen Ausweg mehr sieht. Das ist menschlich, völlig verständlich. Wer gibt denn schon gerne einen Irrtum zu? Aber bei den Pharisäern war es ja nicht einfach nur ein Irrtum, sondern Jesus hatte sich angekündigt, so überaus deutlich, dass eigentlich jeder hätte erkennen können, wen er da vor sich hat. Und die meisten aus dem Volk waren total entsetzt darüber, was Jesus alles, also positiv entsetzt darüber, was Jesus für Taten tat, und waren hin und weg und sind ihm gefolgt und haben ihm zugehört. Sogar bei der Geburt Jesu war schon der König Herodes auf die Idee gekommen, mal bei den alten Propheten nachzulesen, was denn da über den neuen König gesagt würde. Und Jesus erfüllte durch sein Leben viele Prophetien. Das zeigt besonders Matthäus in seinem Evangelium sehr oft. Und für die Leute damals etwas aktueller war die Sache mit Johannes dem Täufer, der Jesus angekündigt hatte. Das war ein eigens dafür gesandter Bote. Er sollte Jesus ankündigen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten also allen Grund zu glauben. Es war einfach so offensichtlich. Vom Prinzip her ist der Gedanke der Pharisäer nicht ganz falsch, dass man das Wirken von Jesus auf seine Vollmacht hin überprüft und dass man das kritisch betrachtet. Völlig unkritisch hinterherlaufen, das ist ja nicht zu empfehlen. Das gilt auch genauso für uns. Aber die Pharisäer, die handeln hier gegen jede Vernunft. Man kann eigentlich nur zu der Schlussfolgerung kommen, dass sie eine totale Verweigerungshaltung haben. Sie möchten es einfach nicht. Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Das ist einfach so ganz krass anders als das: Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben, das kurz zuvor der Vater des kranken Kindes gerufen hatte. Und diesen krassen Unterschied, den zeigt Jesus ihnen auf. Und auch dem zuhörenden Volk sagt er das sehr deutlich, damit sie und vor allem auch wir, wenn wir die Bibel lesen, damit wir erkennen können, was der große Fehler der Pharisäer ist. Es ist ihre Verweigerungshaltung, ihr nicht anerkennen wollen von Jesus. Ein Kapitel vor dem heutigen Text, also Matthäus 11, steht die Begebenheit, ach, das könnt ihr auch nachlesen, ist Matthäus 11, ab Vers 7. Da sagt Jesus zu den Leuten: Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, die sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der da kommen soll. Das war so eine Prophetie, dass da jemand wiederkommt, der sozusagen an Elia erinnert oder der ähnlich auftritt, weil Elia ja auch ein Bote war. Jesus sagt weiter, wer Ohren hat, der höre. Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu. Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. So sagen sie, der ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, was ist dieser für ein Fresser und Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Also es ist ganz offensichtlich, dass die Pharisäer sich selbst widersprechen, weil sie Johannes den Täufer nicht anerkennen, weil er eben so in ihrer Meinung nach so ganz krass asketisch gelebt hat in der Wüste. Und Jesus erkennen sie auch nicht an, weil er eben mit den Zöllnern und Sündern ist. Ja, und wen erkennen sie denn überhaupt an, ist dann die Frage. Nochmal zurück zu dem Zeichen des Jona. Also ich meine, ich habe nochmal nachgelesen im Buch Jona, wie der da nach Ninive ankommt. Und da steht einfach nur, er ging nach Ninive hinein, eine Tageweise weit und rief, in 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und wisst ihr, was dann passiert? Die sitzen alle in Sack und Asche und tun Buße. Der sagt nur diesen einen Satz, also zumindest nur der steht in dem Buch überliefert. Wahrscheinlich hat er eine Stunde gepredigt oder länger, aber der sagt nur diesen einen Satz, Ninive wird in 40 Tagen untergehen. Und schon sitzen die in Sack und Asche. Ich meine, ich musste so schmunzeln und musste an den Satz denken, Jena wird untergehen, wenn der Schnapphans zuschnappt. Ja? Das nehmen wir nicht ernst. Oder letztes Jahr diese Geschichte mit dem, am 21. Dezember geht die Welt unter. Ja, das nimmt doch keiner ernst. Na gut, einige schon, aber ich zumindest nehme das nicht ernst, wenn ich sowas höre. Aber die Ninive, die nahmen das ernst. Die haben Jona ernst genommen und die sind umgekehrt von ihrem Lebenswandel. Nun ist es so, dass ich in einer Anmerkung zu dem Bibeltext gelesen habe, dass wohl Historiker herausgefunden haben, dass einige Jahre zuvor Hungersnöte dort waren und auch merkwürdige Himmelserscheinungen, Sonnenfinsternis oder so. Also es scheint wohl so, als ob die schon in gewisser Weise eine Vorahnung gehabt haben, dass es um ihre Zukunft nicht sonderlich gut bestellt ist. Und das ist auch plausibel, weil ich denke, dass Gott die Menschen immer wieder vorbereitet. Die sind nicht völlig unbedarft, wenn sie eine Predigt hören, sondern Gott bereitet die Menschen vor. Und das gilt auch für uns heute, wenn wir von Gott weitererzählen. Die Menschen werden von Gott schon vorbereitet. Das kann uns ein Trost sein. Es ist ja auch nicht so, dass man gar nichts von Gott erahnen könnte. Das hat ja Lukas vorhin auch schon in der Einleitung gesagt. Wenn man über die Natur ins Staunen gerät, kann man da Gott erkennen. Man kann sich zumindest auf die Suche machen. Naja, und das taten eben auch die Menschen in Ninive. Daher die Wirkung von Jonas Predigt. Also, ich fasse nochmal die Gedanken zusammen, die ich euch heute Morgen weitergeben wollte. Wir haben eine Situation vor uns, in der einige von den Pharisäern und Schriftgelehrten von Jesus ein Wunder fordern, damit er beweist, dass er von Gott kommt. Es sind übrigens nicht alle von den Pharisäern und Schriftgelehrten so hart gewesen gegenüber Jesus. Zum Beispiel Nikodemus, der hat sich nachts zu ihm geschlichen und hat ihn gefragt. Also, Jesus sieht immer den Einzelnen und nicht, ja, das ist einer von den Pharisäern. Mit dem, nee, so ist er nicht. Sondern er sieht immer den Einzelnen. Aber in dem Fall war der Einzelne eben verhärtet und hat das mit der falschen Motivation herausgefragt. Naja, und diese Situation, die geschieht fast direkt, nachdem viele Kranke geheilt worden waren, Besessene von ihren Dämonen befreit und Tote waren auferstanden. Und dann alle, die was davon mitbekommen hatten, waren total erschrocken und wollten was von Jesus hören. Und dann kommt da jemand und sagt, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Jesus geht aber darauf ein. Allerdings nicht so, wie sie sich erhofft hatten. Er weist öffentlich nach, dass sie das nur fragen, weil sie nicht an ihn glauben wollen. Sie hatten sämtliche Ankündigungen von Jesus abgelehnt. Also Ankündigungen auf Jesus hin. Vor allem aber Johannes den Täufer. Und Jesus sagt ihnen, dass sie das Zeichen des Jona sehen werden. Das heißt, dass sie Jesu Tod und Auferstehung sehen werden. Und dass in Jesu Namen gepredigt wird und dass Menschen Buße tun und Vergebung finden werden, so wie die Leute von Ninive Buße taten. Was können wir heute aus der Geschichte mit dem Zeichen des Jona lernen? Also ich denke, die wesentliche Aussage, die Jesus hier macht, ist, dass sein Tod und seine Auferstehung ausreichen. Sie reichen aus, um zu glauben. Als bei Jesu Tod der Vorhang im Tempel zerriss, da rief sogar der römische Hauptmann: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesu Tod und Auferstehung reichen aus. Wir brauchen nicht noch mehr Beweise, um zu erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wenn wir Gott darum bitten, dass er sich uns zeigt, dann werden wir auch Wunder erleben. Und wir dürfen uns dann auch darüber freuen. Gott möchte aber, dass alle Wunder zu seiner Ehre geschehen und damit er seine Vollmacht zeigen kann. Dafür möchte er Wunder gerne benutzen, um sich Menschen zu zeigen, die ihn ehrlich besser kennenlernen möchten. Wir sind eingeladen zu glauben. Wer nicht glauben will, den lässt Gott ziehen und er tut es schweren Herzens. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Geduld Jesus sogar mit diesen Pharisäern hatte, die ihn so extrem ablehnten, dass sie ihn sogar töten wollten. Jesus weist immer wieder auf ihre falsche Herzenshaltung hin. Aber wer Gott nicht anerkennen will, dem zeigt er auch, dass der Sieg von Golgatha, Jesu Tod und Auferstehung, ein ausreichender Beweis sind. Es erinnert mich wieder an das, was Reinhard Haupt gerne sagt, dieses Zitat von Blaise Pascal: Gott lässt so viel Licht, dass wer sehen will, auch sehen kann. Aber Gott lässt auch so viel Dunkelheit, dass wer nicht sehen will, nicht sehen muss. Aber wer Gott anerkennen und ihn aufnehmen möchte, dem gibt sich Gott zu erkennen. Als zum Beispiel der Jünger Thomas Schwierigkeiten damit hatte, die Ereignisse nach Ostern richtig einzuordnen, da sagt Jesus ihm: Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können dann erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und am Schluss des Johannesevangeliums schreibt der, der es aufgeschrieben hat: Die Jünger erlebten noch viele andere Wunder Jesu, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der versprochene Retter und der Sohn Gottes ist. Wenn ihr ihm vertraut, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Amen.